Weißt du, was das für ein Geräusch war, Marius?
Bergstoff?
Nein, das ist, ist auch. Nein, aber das ist der Geräusch. Von Kohlensäure. Wir haben nämlich seit ein paar Wochen hier unten im Büro einen Sprudler.
Ja.
Ja. Hat Jonas gekauft, damit wir so richtig schön einen wegsprudeln können. Ja,
es wird gesprudelt.
Ist die wichtige Frage, nimmst du das überhaupt wahr, dieses Angebot, oder bist du so ein stilles Wasser?
Nee, ich bin eigentlich ein sprudeliger Typ. Also Maximum Sprudel bin ich. Ich habe auch einen zu Hause und da drücke ich immer so lange, bis der keucht. Weil dann ist Maximum.
Der muss ackert.
Der muss da CO2 reinballern, bis nichts mehr reingeht, physikalisch gesehen. Nee, ich mag es sehr sprudelig. Ich habe den hier noch nicht wahrgenommen, weil ich hier immer eher so auf die koffeinhaltigen Getränke ausweiche. Aber ich werde ihn demnächst einmal testen wollen.
Ja? Das ist nämlich genau das gute Argument, was ich jetzt einmal bringen wollte. Ich lebe nämlich jetzt seit ein paar Tagen
Hier im Keller.
Nein, ich lebe softdrinkfrei.
Oh.
Es ist wirklich hart. Ja. Ich muss ehrlich sagen, es ist kein tolles Leben, softdrinkfrei zu leben, weil ich merke jetzt einfach, weil ich darauf verzichte, merke ich eigentlich, wie süchtig ich war. Ich gehe wirklich so durch den Supermarkt, schaue nach links und rechts und bin so, oh, das wird so gefährlich kommen, wenn ich mir das jetzt schön reinorgeln würde. Aber ich schaue einfach mit Scheuklappen nach vorne und gucke nicht mehr in die Softdrink-Abteilung. Das macht mich fertig.
Wie lange ziehst du schon durch?
3 Tage?
Drei Wochen oder so?
Nee, es
ist 3 Tage, also bist du an einem harten Punkt in deinem Leben, wo du denkst, was für Entscheidung treffe ich eigentlich?
Ja, schon. Also das Ding ist, eigentlich habe ich ja auch nur Zero getrunken, wo man jetzt sagt, das ist ja, das kann man ja auf jeden Fall machen. Und ich will auch immer mich aus dem Fenster legen und sagen, ja, do it, guys. Aber
das heißt nichts.
Ja, aber es steckt schon ja noch irgendwie was da drin. Und ich habe mir einfach gedacht, ganz ehrlich so, ja, ich trinke ja wirklich täglich irgendwie was Zero-mäßiges und davon muss ich jetzt mal wegkommen. Also ich brauche den harten Entzug, glaube ich. Und dann kann ich mich dem Ganzen wieder auf eine gesunde Art und Weise nähern. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil mir das als Kind so ferngehalten wurde. Also wir hatten das nie. Und dann irgendwann, als ich ausgezogen bin, immediately in den Supermarkt gerannt, Sixpack Cola geholt.
Lenny wird 18, erstmal ein Sixpack Cola gegönnt.
Ja, das war so. Und deswegen, ja. Aber ich bin auch ehrlicherweise, ich bin einer der wenigen Menschen, der beides mag. Also sowohl sprudelig als auch still.
Da will ich dir kurz eine Geschichte erzählen. Bei uns gab es auch eher Wasser, viel Wasser und halt mal Saft oder so. Aber so Cola, Limos nur zu besonderen Gelegenheiten, wie Geburtstagen. Und damals gab es so eine Limo und die kam in Glasflaschen. Und ich hatte Geburtstag und da war das übrig. Und da so, geil, ich habe eine Flasche Limo. Und dann gehe ich da so hin, mache die auf und dann kommt mir so der Glasflaschenkopf so entgegen. Also die war gesplittert. Es war so Glas in der Limo und ich war ganz kurz gedacht, kann ich das raussieben? Glas raussieben? Da muss diese blöde Limo aber wegschütten. Das war ein trauriger Moment.
Ich kann es mir vorstellen, aber hättest du es einfach gemacht und durchgezogen, dann würdest du jetzt vielleicht hier nicht sitzen.
Ja, oder ich wäre Glasoman, weil ich mutiert wäre zu einem Glas-Superhelden. Der Limo verspritzt.
Das Ding ist, wenn man Sandman ja mit Feuer besiegt, dann wird er eigentlich zu Glasman.
Das stimmt.
Ne?
Ja.
Ja.
Und das ist doch ein Film von Shambhala Ding Dong.
Richtig.
Ja.
Und mehr Infos zu nicht flüssigen Gegenständen gibt es nach dem Intro. Viel Spaß.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, herzlich willkommen hier bei Cinema Strikes Back, dem wundervollsten Film- und Serienpodcast. Wir reden heute über ein wichtiges Thema für alle, denen Film wirklich am Herzen liegen. Denn wir reden über Filme zu Hause haben können. Und das meine ich nicht digital, sondern in der Hand halten können. Darum soll es gehen, um Blu-rays, DVDs, VHS,
keine Ahnung.
Vielleicht. Dann gucken wir, was wir diese Woche seit dem letzten Podcast so ein bisschen geschaut haben. Und wir haben natürlich die Kinostarts und Serienstarts der Woche für euch. Da haben wir unter anderem was mit Spielzeug und eine Doku über deutsche Comedian.
Wichtig. Das wird toll. Also das da müsst ihr auf jeden Fall am Ball bleiben.
Wickepacke für heute
voll. Aber auch für den Tod von Physical Media? Fragezeichen. Es ist nämlich so, es wird irgendwie immer wieder über den Tod von physischen Medien gesprochen. Also irgendwie habe ich ein Gefühl,
irgendwas stimmt immer gerade,
die ganze Zeit damit konfrontiert. Es liegt halt auch daran, dass Streaming sich so als entspannte und einfache Alternative zu DVDs, Blu-rays und VHS entwickelt hat.
Sagen wir so, verkauft hat.
Richtig.
Hat sich so verkauft.
Genau, und weil man muss nämlich sagen, so mit dem Hinzukommen immer weiterer Streamingdienste und der Tatsache, dass Studios wie Warner Brothers, Paramount und Disney dann ihre eigenen Dienste erschaffen haben, sind ganz viele Lizenzen, Titel von den unterschiedlichsten Plattformen verschwunden und dann einfach auf tausende Plattformen verstreut worden. Also, um es mal kurz zu sagen, es reicht einfach lange nicht mehr nur Netflix aus, wenn man alles schauen will. Man braucht mehrere, mittlerweile teure Abos.
Genau. Ja. Oder man denkt sich, oh cool, es gibt diesen Film zu schauen und dann sieht man, aha, nicht in deinem Land verfügbar. Ich hatte das, als Netflix nach Deutschland kam, gab es vorher so eine, habe ich geguckt, so, ey, was ist denn so in USA auf Netflix, Alex? Und ich, riecht ein paar klassische Filme, so ein paar Klassiker sind da und dann gucke ich Netflix Deutschland, ja, nö. Gibt's hier nicht, nö. Und die Auswahl war wirklich so, das ist langweilig. Ja. Und eine Streaming-Plattform verspricht ja noch nicht mal, dass alles da ist. Als Disney Plus rauskam, war es ja auch erstmal so, da waren diese ganzen Disney-Filme, also die Animationsfilme da. Und jetzt nicht so viel für mich, muss ich ehrlich sagen. Also wo ich sagen wollte, geil, gucke ich. Und selbst heute, wenn da Marvel mit an Bord ist, Fox etc. pp., da fehlt immer noch viel. Ich warte auf die Spider-Man-Serie aus den 90s. Ich möchte die gerne sehen. Wo ist die Disney?
Ja.
Mir die. Ihr habt die fucking Rechte.
Total. Also für mich ist es auch so, damals so eine richtige Frechheit gewesen, weil Disney hat sich so damit breit aufgestellt. Ey, ihr könnt wirklich alle Disney-Produktionen sehen. Mhm. Und ich habe dann immer mal danach geguckt. Ich habe so einen sweeten Softspot für so eine Mickey-Maus-Serie, nämlich Mickeys Clubhouse. Das ist nicht Mickey Maus Wunderhaus, sondern.
Ist das nicht dieses kranke, so richtig hässlich animierte?
Nee, nein. Das ist, okay. Ich glaube, du redest von Mickey Maus Wunderhaus. Okay. Ich meine, Mickeys Clubhouse, das ist praktisch so eine Best-of- Serie, wo verschiedene Klassiker von Disney-Cartoons gezeigt werden. Und das wird aber in so einen Rahmen gepackt, dass Mickey Mouse so ein Abend-Etablissement besitzt. Und
ein Abend-Etablissement?
Also es ist
Mickey Mouse, ja, eine Puffmuttermaus, du.
nein. Also er besitzt halt einfach so ein Kino praktisch. Und da kommen dann halt so tausende Disney-Figuren. Also da ist auch Herkules da, sitzt da drin und irgendwer aus Alice im Wunderland. Okay. Und die schauen sich dann halt so Cartoons an. Also es gibt praktisch so diese Rahmenhandlung. Das lief auf Super RTL früher. Und ich schwöre euch, es gibt bestimmt ein paar, die das auch früher gefeiert haben. Und diese Serie ist gefühlt so ein Lost Media, weil du die nirgendwo gucken kannst. Also es gibt irgendwie auf YouTube, haben irgendwelche Leute das hochgeladen, aber auch nicht in Gänze. Mhm. Und ich habe da immer gedacht, boah, ganz ehrlich, Disney, warum ist das nicht da zu haben? Und dann gibt es natürlich auch noch den Punkt, wenn man sich auch Sachen bei Prime oder so, hat man ja auch die Option, sich Filme zu kaufen. Mhm. Das Ding ist aber, man besitzt diese Filme nicht. Man kauft lediglich die Lizenz, diese Filme schauen zu dürfen, aber man kauft nicht diesen eigentlichen Film. Und das hat vor allem Sony in den letzten Jahren häufig klargemacht. Es ist schon häufig vorgekommen, dass Sony aus dem PlayStation-Streaming-Angebot Filmtitel gelöscht hat, die Personen eventuell gekauft haben, weil die Lizenzen ausgelaufen sind. Und das Ganze gab es dann natürlich ohne Entschädigung und alles Mögliche. Und das passiert jetzt nochmal. Ab dem 1. September werden 551 Filme und Serien von Studio Canal aus dem PlayStation-Streaming-Dienst gelöscht. Es wird keine Erstattung geben. Und Sony hat das auch nochmal in Nutzungsbedingungen, wurde das auch nochmal erwähnt, halt so alle Software wird an sie lizenziert, nicht verkauft. Und ich finde das irgendwie so krass, wenn man so mal darüber nachdenkt. Das
ist ein bisschen shady, oder? Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nicht im PlayStation Store gekauft einen Film. Mhm. Aber was steht denn da bitte? Also wenn ich bei Amazon steht ja tatsächlich Titel kaufen.
Ja.
Und das ist ja einfach Betrug dann, oder nicht?
Ja, ich glaube, dann kaufen bedeutet in dem Fall einfach so für die Dauer, wo die Lizenz bei denen ist, besitzt du dann diesen Titel. Also in irgendeiner Form.
Also wenn ich jetzt zur Bücherei gehe und bleibe mir ein Buch aus, kann ich das an dich verkaufen? Solange ich die Lizenz von 2 Wochen Leihgebühr habe.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, entweder müsste man auch auf jeden Fall was am Framing ändern, weil ich finde, das ist ja wirklich so irreführend. Aber ich finde es generell so ein Unding. Weißt du, du begibst halt auch sehr häufig sind diese Titel auch unfassbar teuer, wo du auch nochmal 20 Euro für so einen Titel ausgibst.
Du kannst jetzt den Mandalorian-Film für was, 20 Euro oder sowas kaufen oder so?
Ja, ich glaube, das machen dann wirklich Familien, die sich dann einmal diesen Film kaufen müssen und dann halt nicht mehrere Kinotickets. Da gibt es ja auch total Sinn. Ja, und deshalb ist es dann ja irgendwie so schade, dass man das dann nicht für immer hat. Und das merkt man generell bei Sony auch noch an anderen Stellen. Die haben nämlich auch Anfang des Jahres angekündigt, dass sie den Verkauf von Blu-ray-Playern einstellen werden. Also sie sind echt so sehr anti gegen physische Medien. Und das zeigt sich nochmal weiter, also wir können bei Sony wirklich so eine Liste führen, dass sie bei der PlayStation auch den Weg gegen physische Medien einschlagen. Nämlich aktuell ist es so, die PS5, die aktuelle Konsolengeneration, die hat zwei Versionen. Einmal die Digital-Only-Version und noch die Disc-Version. Und die wurden beide verkauft. Die PS6 wird allerdings Digital-Only sein. Also es wird zum Beispiel sehr wahrscheinlich noch ein externes Laufwerk geben, dass man sich daran klappen kann. Yay, aber ja.
Es ist ja super enttäuschend, weil ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die eine PlayStation, ob jetzt 3, 4, 5 oder dann später 6, eigentlich so als Blu-ray-Player benutzt hat. Also primär ist das bei mir tatsächlich der Blu-ray-Player, meine 4. Und dafür wird die am meisten genutzt. Und das ist ja echt frech. Also es gibt bestimmt noch andere Hersteller, die welche herstellen, aber das war auch immer, ich glaube, das fing damit an, das war der günstigste Blu-ray-Player, den du kriegen konntest, mit der 3, glaube ich. Und das ist schon, also dass die auch so ein bisschen ja, diesen Spirit aufgeben, das tut schon ein bisschen weh.
Finde ich auch, weil es wird nämlich noch krasser. Sony hat nämlich entschieden, Physical Media auch bei ihren Spielen einzustellen. Ab 2028 wird es keine PlayStation-Spiele mehr in physischer Form geben. Und das ist das Ende von einer Ära. Ich meine, man merkt ja generell diesen Trend bei Filmen und auch bei Videospielen, dass es hingeht, dass man sie digital erwirbt, aber
wer am PC spielt und irgendwie Steam hat zum Beispiel oder GOG oder sonst irgendwas, da wird ja auch alles digital gezogen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hänge jetzt da nicht so dran wie an Filmen.
Ja,
also, da gibt es immer noch andere Bezugspunkte irgendwie noch zu. Also wie ich, also, ah ja, ich kann mir dieses Klassik-Spiel irgendwie auch noch woanders vielleicht kaufen oder besorgen. Aber da ist das ja.
Ja, das stimmt. Also, ich glaube, ich sehe es bei Spielen schon noch so ein bisschen, weil das mittlerweile.
Tut auch weh, natürlich.
Ja, ja, ne? Natürlich. Aber ich finde mittlerweile, was für mich immer so ein Punkt war, natürlich ist es auch in der Kindheit ein bisschen größer gewesen, dass man sich Spiele gegenseitig ausgeliehen hat. Aber Spiele sind mittlerweile auch einfach so unfassbar teuer, dass du 80 Euro nicht mehr für ein Spiel hinblättern möchtest, weil das ist ein Investment.
Früher war es auch teuer. Also
ja, natürlich. Aber
umgerechnet, wenn man so auf die Nintendo-Preise guckt, ja, umgerechnet, war es auch immer arschteuer, aber es war immerhin da.
Ja, aber
und du hattest es. Also du kannst ja heute noch, gehst du hin und schmeißt ein Spiel von Ende der 80er ein und sagst, yo, let's go. Aber anders wird es nicht gehen. Also
ja, natürlich. Also das Ding ist so, ich kann jetzt noch ein Beispiel nennen hier, deswegen Kuss geht raus an Levin, unseren Social Media Manager. Der hat sehr häufig, bringt der PlayStation-Spiele mit, die er schon durchgespielt hat, legt die hier hin und dann kann man die einfach spielen und sich mitnehmen. Und so habe ich das auch bei Resident Evil gemacht. Also hat er auch hier gehabt und da war ich so, komm, let's go. Leih ich mir aus und gebe da nicht das Geld für aus, weil so ist es halt einfacher. Und das fällt halt auch schon mal irgendwie weg. Das ist so sehr schade. Aber es gibt anscheinend so eine ganze Gegenbewegung, weil aktuell so ein krasser Anti-Physical-Media-Trend herrscht, dass sich ja, die EndnutzerInnen denken, Mensch, wir wollen es aber wieder, dass es uns gehört. Und man muss sagen, die Blu-ray boomt wieder so ein bisschen.
Zum Glück.
Es ist so, dass das Magazin Tech Raider hat ein Interview mit der Key Production Group geführt. Und das ist ein Unternehmen, das in der UK CDs, DVDs, Blu-rays und Schallplatten presst. Das ist auch nur ein Unternehmen von vielen. Und die haben aber mal gesagt bei dem Interview, dass bei ihnen in den letzten 8 bis 10 Jahren die Blu-ray-Bestellungen um 10.000% gestiegen sind. Und laut der Entertainment Retailers Association sind außerdem die 4K Blu-ray-Verkäufe 2025 um fast 20% gestiegen. Das heißt,
das ist krass.
Die Nachfrage ist da und ich find's gut.
Ich find's auch gut, weil also ich möchte gerne weiter Filme kaufen. Also wir sind ja beide Sammler, du ein bisschen mehr als ich. Ich bin immer sehr selektiv beim Sammeln. Ich denke mal so, ich möchte den Filme im Regal stehen haben, die jetzt tatsächlich nicht überall verfügbar sind, die ich auch vielleicht lange nicht gesehen habe oder die ich aktuell gesehen habe und dann doch sehr toll fand. Also so ein Godzilla Minus One musste direkt ins Regal wandern. Aber tatsächlich, meiner Sammlung fehlen so ein paar Klassiker. Zum Beispiel, ich habe zwei Star Wars Filme und das eine ist Episode 7, weil uns das mal jemand geschenkt hat. Und Rogue One. Aber der Rest steht nicht in meinem Regal, weil es halt 1000 Versionen gibt und ich auch immer der Meinung war, ist immer verfügbar und habe ich schon so oft gesehen, wäre so ein ja, ich vervollständige Sammlung-Ding. Aber ich packe mein Geld dann doch lieber in Filme rein und ich denke, okay, kriege ich nicht so oft geboten und.
Aber genau da finde ich es auch so irgendwie so spannend, dass du einen Film in den gleichen Film, also praktisch denselben Film, in unterschiedlichen Fassungen unterschiedlich wahrnehmen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel mal Star Wars als Beispiel, finde ich eigentlich ein perfektes Beispiel, nehmen würdest, da gibt es ja auch einfach durch die Digitalisierung von George Lucas 1000 verschiedene Versionen. Und wenn du hast praktisch kaum noch so richtige Möglichkeiten, die OG-Version zu schauen. Ich
glaube, fast gar nicht. Genau. Es gab die mal als DVD, gab es mal die Kinofassung, so auf Druck von Fans, glaube ich. Limitierte Auflage ist natürlich ist wahrscheinlich viel wert oder kriegst du nur für horrendes Geld. Ich glaube, das war's. Und natürlich meine Fassung zu Hause auf dem Fernsehen aufgenommen von Anfang 90er. Das dürfte auch noch original sein.
Ja, also ich finde, so ist es halt voll cool, also dass man so verschiedene Versionen sich anschauen kann. Und es gibt natürlich auch verschiedene Qualitäten. Also wenn man dann eine 4K-Blu-ray gegen eine normale Blu-ray hält, da wurden ja auch nochmal, weiß ich nicht, Anpassungen durchgenommen und alles mögliche. Ich habe das jetzt zum Beispiel bei Trainspotting gemerkt. Ich habe die 4K-Version bei mir zu Hause geschaut, weil ich nicht nach Edinburgh fahren werde.
Doch nicht.
Nein, werde ich nicht tun. I'm so sorry.
Es ist warum nicht?
Finanziell, Marius.
Lenny hat die Möglichkeit, das hat er in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, er hat die Möglichkeit, vorletzte Folge war es, auf eine Trainspotting-Party zu gehen, wo alle aus Trainspotting sind und der Buchautor als DJ auflegt.
Ja, es ist ein
Once-in-a-Lifetime. Es kostet 300 Euro.
Das sage ich,
so verkauf 10 Filme und fahr.
Ja, also es ist ja auch noch so, also ich muss ja bis Ende August muss ich auch meine Masterarbeit abgeben und das ist eine kritische.
Slash Master, Party einmal.
Ja, ne? Es ist ein Once-in-a-Lifetime-Event, ich weiß es, aber die finanziellen und zeitlichen Faktoren, die hier einspielen, haben mich dazu genötigt, Nein zu sagen. Und deswegen habe ich mir dann zu Hause die 4K-Version angeschaut. Mein Fazit davon ist, diese 4K-Version, die ist visuell komplett anders als die normale Blu-ray, weil sie ist deutlich dunkler abgemischt worden. Und es ist, also ich finde, das ist so sehr interessant. Ich könnte mir jetzt Trainspotting wirklich in verschiedensten Fassungen anschauen, von den Versionen, die ich zu Hause bei mir rumliegen habe. Und ich finde es auch manchmal so sehr interessant, wenn man dann auch nochmal eine VHS rumliegen hat, so dann hat man nochmal einen oldschooligen Vibe.
Es kommt ja auch mal auf an, was war eigentlich die Version, oder beziehungsweise was war die Vision? Ich meine, das war bei Stanley Kubrick so, ich meine sogar, dass es Eyes Wide Shut gewesen wäre, wo es in letzter Zeit so ein paar Online-Diskussionen gab, weil irgendeine neuere Fassung von den Farben her so relativ weit entfernt ist von dem Original und das natürlich auch eine Interpretationssache ist. So, also ein Eingriff so in das künstlerische Werk. Und das dann wieder kritisch. Das ist die Frage, möglichst originalgetreu überarbeiten, neues vom Master neue ziehen und sowas.
Ich finde,
das ist halt die Frage immer.
Ja, ich finde Stanley Kubrick ist natürlich jetzt so ein Beispiel, wo der Filmemacher dahinter tot ist. Ja. Bei Trainspotting war es so, dass Danny Boyle selber an der 4K-Version mitgewerkelt hat. Und da finde ich das dann ja auch vollkommen fein. Aber ich glaube, so, ich bin eine Person, ich habe den gleichen Film nicht häufig in verschiedenen Versionen da. Also bei Trainspotting ist es so ein Beispiel, weil ich diesen Film wirklich sehr, sehr liebe. Aber mir geht es hauptsächlich beim Sammeln auch darum, mir eine kleine Bibliothek anzuschaffen von Filmen, die ich für immer haben werde. Disc Rot mal ausgeschlossen. Aber wo ich auch immer den Zugriff drauf habe. Weil ich habe es sehr häufig, dass ich dann natürlich doch zum Streamingdienst greife, weil es einfach der einfachere Weg ist. Aber sehr häufig habe ich dann auch den Moment, wo ich dann mal gegenchecke. Ah ja, den Film habe ich auch in der Sammlung, aber ich gucke mal schnell, ob ich den auch irgendwo im Streaming finde. Nee, ganz vergessen.
Das Ding ist aber auch, Blu-ray hat ja nachgewiesenermaßen auch die bessere Qualität. Einfach wegen der Bitrate auch. Also was du da geliefert kriegst am Bild, du siehst den Unterschied. Also jeder zu Hause kann einfach mal Blu-ray einwerfen und dann vergleichen auf irgendeiner Plattform der eigenen Wahl. Es wird schlechter aussehen.
Und du hast so. Und du hast auch konstante Qualität. Es ist ja so zum Beispiel.
Dieses Rumgebaffere teilweise, ne?
In Deutschland ist nicht überall gutes Internet.
Ich guck gerade House of the Dragon und es buffert zwischendurch und ich denke so, was ist los? 100.000er Leitung reicht nicht aus. Es ist furchtbar.
Also vielleicht bei dir alle im Haus House of the Dragon zur gleichen Zeit.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Das ist natürlich sehr gut. Aber damit wir euch vielleicht mal so ein paar Tipps an die Hand geben könnt, wie ihr vielleicht auf dieser Physical Media Welle mal mitschwimmen könnt.
Kommt zu den coolen.
Kommt, nein, es ist nicht. Also ich checke ja auch, das ist ja auch, kostet alles kostet irgendwie Geld. Ja. Es ist natürlich so, ob man das Geld für Streaming ausgibt oder das Geld für Filme, das in physischer Form.
Kommt immer auf die eigene persönliche Lage an. Ne? Manche geben Geld aus für Filme, können dann nicht auf die Party gehen, andere gehen nicht auf die Party. Ne? Manche machen beides.
Oh Mann. Vielleicht. Yes, du vergisst immer den zeitlichen Faktor.
Ja, ja, ja.
So, das ist alles spielt
damit. Du wolltest Freitag morgens hin und Samstag morgen zurück oder
so. Ja, aber sowas. Dann bin ich auch das Wochenende tot. Da kriege ich auch nichts mehr hin für meine Masterarbeit.
Schreibst du halt Montagabend.
I don't know.
Kannst du es denn noch machen? Könntest du es noch machen?
Ich könnte es bestimmt. Ich weiß nicht, ob die Tickets noch verfügbar sind. Könnte ich? Ich lasse es mir noch mal durch den Kopf gehen, aber ich weiß auch, dass ich eben. Nein, ich werde es nicht machen, aber ich lasse es mir trotzdem noch durch den Kopf gehen.
Ja, sehr gut.
Und ja, aber meine Tipps, also unsere Tipps jetzt an euch für Blu-ray sammeln. Ich gehe immer mit gebraucht. Es ist das Beste, was ihr machen könnt. Also so wirklich mal die hiesigen Online-Plattformen durchforsten, wo man gebrauchte Sachen kaufen kann. Und dann werdet ihr für 2 Euro, 3 Euro das Stück auch eine schöne Scheibe finden, die ihr euch einlegen könnt. Und so bin ich das, also so habe ich, glaube ich, 75%, 80%, 90% gefühlt meiner Sammlung besteht aus gebrauchten Filmen, weil ich habe auch keinen Bock, 20 Euro für einen neuen Film auszugeben.
Das ist schon teuer. Gerade wenn man so jetzt nicht die krassesten Mainstream-Filme haben möchte, wird es doch relativ teuer und es bleibt auch konstant teuer.
Ja.
Meistens. Und manchmal ist es auch einfach vergriffen. Dann kriegst du es gar nicht neu. Also diverse Godzilla-Filmsammlungen kriegst du einfach nicht mehr, wenn du die haben willst, wenn du die gucken willst. Ja, ist auf Streaming. Vergiss es. Nicht mal zu kaufen auf Streaming. Dann musst du halt auf Gebrauch zurückgreifen. Genau.
Ja.
Mein Tipp ist, geht durch die Stadt, da stehen immer so Kisten rum, steht zu verschenken. Nein.
Hey, ich wünschte, ich könnte mal sagen, dass ich da irgendwas Krasses gefunden habe, aber leider nicht.
Wir haben letztens, bin ich mit Jonas die Straße runtergegangen und dann stand da ein Karton und da waren VHS drin und da haben wir diverse, ich weiß gar nicht, wo die hin sind, stehen hier irgendwo.
Habt ihr die
mitgenommen? Diverse VHS von Klassikern so mitgebracht. Also,
krass.
Also für die Deko im Set, aber trotzdem einfach VHS gefunden.
Bad, not bad.
Ist richtig gut, ja.
Ja, aber es gibt auch immer noch so sehr häufig auch bei diversen Elektronik-Online-Fachhändlern gibt es auch immer so Angebote, so dass man, weiß ich nicht, 6 Blu-rays für 30 Euro oder so kaufen kann. Das gab es auch nicht. Ich glaube auch, das wurde ein bisschen abgeschafft. Also man muss ja auch sagen, hier zum Beispiel Saturn hat ja komplett die Blu-ray-Abteilung so sehr in vielerorts dicht gemacht.
Also wir hatten hier in Köln die größte Blu-ray-Filmsammlung beziehungsweise Auswahl, ich glaube, der Welt, ja, dann mal Deutschland, weil ich will es nicht übertreiben. Also du konntest hier richtig krass Blu-ray shoppen. Und das ist jetzt weg, da ist ja ein Experian drin. Und die neue, alte Abteilung ist wirklich
ein Furz.
Ist ja nix, also es ist nur Scheiße steht da. Also ist so, also für meinen Filmgeschmack finde ich da nichts. Also nichts, wo ich sagen würde, oh krass, diese Perle
gefunden. Alles nach 2000 meinst du?
Es sind noch ein paar Klassiker, aber es ist halt so, oh, es ist so lieblos, weißt du? Vorher war das so, ja, es ist zwar so eine große Kette, aber irgendwie, hier ist so ein Vibe, hier ist so ein Vibe. Hier kannst du dich auch als Filmfan noch wohlfühlen. Ja, und leider, ja, ist schwer. Also live zu shoppen. Es gibt diverse Gebrauchtläden, auch in Städten kann man gucken, wo man Sachen, dann kann man sich auch die Disc richtig angucken und schauen, dass die keine Kratzer hat und sowas. Aber es ist möglich, genau.
Aber ich meine so diesen Anstieg von Physical Media, den bekomme ich irgendwie schon auf jeden Fall mit, weil ich kriege auf YouTube, wenn ich YouTube öffne, 10.000 verschiedene Essays mit, du solltest deine Physical Media Collection jetzt starten und sowas, also wirklich so 1.000 verschiedene Essays darüber. Ich meine, du kriegst es ja auch so ein bisschen mit, du kommst ja auf jeden Fall aus der Analogfilm-Ecke und da hast du ja wahrscheinlich auch die letzten Jahre einen heftigen Boom wieder gemerkt.
Ja, das, also alles dieses individuelle Geräteding und sowas und ich glaube, das ist bei Film ähnlich, was Individualität angeht, so wir alle haben den gleichen Netflix-Katalog, so und du kriegst Listen vorgeschlagen, wo 20.000 mal die gleichen Filme drin stehen. Der Algorithmus denkt, der kennt dich. So kannst du aber individuell deine Sammlung aufbauen und hast einfach was du anfassen kannst. Und darum geht es irgendwie auch. Und so, das ist so dein Ding, das ist deine Disc dann. So, und bei den anderen Sachen ist so, ist deine Kamera. Und man sieht es auch in anderen Bereichen. MP3-Player sind zurück, Walkman sind zurück. Alles nicht so big, aber es ist wieder da und es gibt eine Nachfrage. Und ich habe mir auch einen neuen MP3-Player einfach gekauft. einfach so ein bisschen, um sich halt auch loszulösen, vielleicht ein bisschen vom Smartphone und so ein bisschen individueller was zu machen. Und ich habe mir halt, weißt du, ich habe mir so einen Podcast-Grabber auf dem Mac gebastelt und der grabt sich immer die Podcasts und lädt die automatisch dahin, dann muss ich das Gerät anschließen. Es ist einfach so, es ist ein Prozess, so ist mein Prozess zu hören, statt ich mache jetzt meine Streaming-Plattform auf und drücke dahin. Ja, es ist einfach, aber es macht nicht so viel Spaß. Es ist so ein bisschen der Prozess des, ich eigne es mir an. Und bei Filmen ist es auch so, es ist mein Regal, da sind meine Filme drin und ich gehe da so durch und liest so. Und manchmal hast du diesen Moment, ich habe diesen Film, cool. Gucke ich vielleicht nicht jetzt, aber später, aber es ist geil, ihn zu haben, weil ich hatte vergessen, dass ich ihn habe. Oder, das ist der perfekte Film für heute und ich lege ihn einfach ein und muss nicht lange gucken, auf welcher Plattform ist der denn jetzt, in welcher Form, nur Amazon, kein O-Ton, scheiße. Ja, ist doof, ne? Ich bin... Individualisiert euch alles, was ihr wollt und sowas. CDs sind auch wieder auf dem Vormarsch. Richtig gut.
Also es ist ja auch ein bewusstes Hören, Schauen.
Genau. Sich ein bisschen bewusster mit dem ganzen Kram
konsumieren.
Es war natürlich, alles ist in Wellenbewegung unterwegs, ne? Und es war geil, als die Zeit aufkam, alles in einem Gerät zu haben. Es war cool. Aber es ist vielleicht vorbei.
Ja.
Oder es wird sich vielleicht einpendeln, ne? Also individuell ist es jetzt vorbei. Für viele reicht das noch, ist auch cool. Für mich ist das ein bisschen vorbei. Also ich möchte eine eigene Kamera haben, ich möchte einen eigenen Player haben und das Handy ist für Kommunikation und Social Media. Ende.
Nein, also ich finde auch, das ist ja auch wirklich so, letztendlich war ja Streaming wirklich die einfachere, zugängliche, günstige Alternative. Und das ist es ja wirklich längst nicht mehr, muss man sagen. Wenn man wirklich monatlich auf seine Streaming-Dienste kommen möchte, dann gibt man gut und gerne auf jeden Fall über 100 Euro aus. Und das ist halt eine Sache, wo man sich dann, glaube ich, mittlerweile dann auch denken kann, hey, vielleicht sind physische Medien ja irgendwie doch günstiger im Schnitt. Also es ist leider nicht mehr so. Also ich bin auch immer eigentlich pro, ey, nimmt das Günstigste, was für euch dabei bei rumkommt, weil letztendlich geht es ja auch darum, dass man einfach Spaß mit etwas hat, dass man sich Sachen anschaut und Kunst wahrnimmt. Aber wenn es halt sehr unzugänglich gemacht wird, wie es aktuell ist und wenn neue tausende Streamingdienste aus dem Boden erhoben werden, das ist nicht korrekt, wenn tausend neue Streamingdienste aus dem Boden gestampft werden, dann macht das ja auch keinen Spaß mehr.
Und es ist ja nicht mal so, dass es darum geht, dass du einen Film gekauft hast und der ist nicht mehr da. Es reicht schon, es ist mir mehrfach passiert, ich habe einen Film auf der Watchlist, gehe hin und sage, heute gucke ich den, it's gone. Oder ist es auf einmal nicht mehr bei Amazon Prime drin und dann musst du halt Geld dafür bezahlen. Denkst, hätte ich den vor 2 Wochen geguckt, hätte ich kein Geld mehr extra bezahlen müssen, weil du zahlst ja auch für Prime natürlich Geld. Kann ich mir jetzt aussuchen. Bezahle ich dafür und gucke den oder lasse ich es sein und warte vielleicht, bis sich das wieder hin und her schaukelt. Oder ist der irgendwo anders. Also dieser Prozess zu gucken, wo ist das eigentlich gerade und ist es dann jeweils im Free-Programm und es ist so oft passiert, dass es auch kein Streaming-Angebot hat oder irgendwas Exotisches, wovon ich noch nie gehört habe. Und das ist so, das ödet mich ein bisschen an. Das macht so ein bisschen das Filme gucken ein bisschen für mich persönlich ein bisschen kaputt.
Total. Also, aber ich will auch nochmal sagen, es muss ja auch nicht immer Blu-ray sein. Also DVD geht ja auch vollkommen fit und wenn ihr da nicht so die Snob seid, was das Bild angeht, gönnt euch DVDs, da seid ihr nochmal kostengünstiger dran. Und ich finde, zum Beispiel ich habe mich irgendwann auf die Blu-ray habe ich mich so eingesiedelt auf dem Trip. Zum Beispiel 4K Blu-rays ist etwas, was ich mir, glaube ich, so niemals so in Gänze holen würde. Ich habe, glaube ich, 3 4K Blu-rays von so Filmen, wo ich wirklich so Feuer und Flamme für bin. Zum Beispiel ist es Trainspotting, ich glaube, es ist Zurück in die Zukunft und es ist Der Zauberer von Oz. Die habe ich so als 4K-Version, aber auch alle 3 irgendwie so im Angebot mal gekauft. Aber ich würde auch niemals nur eine 4K-Sammlung, weil das ist wirklich absurd zu teuer. Da kriegt ihr die auch gebraucht, nicht für einen schmalen Taler. Also da lohnt es sich einfach auch nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. So, ich checke, wenn Leute da so ein Fable für haben, aber das ist lukrativ jetzt auch nicht wirklich.
Ja, so. Glaube ich auch nicht. Und die Hüllen sind nicht so schön.
Ja, das ist so
überladen mit diesem 4K.
Ja, generell, da gehen wir jetzt, glaube ich, so wirklich sehr ins Detail, aber ich möchte das auch mal gesagt haben, es gibt auch so halt wirklich verschiedene Blu-ray-Cases, die dann mal so, die von 20th Century Fox, die sind früher sehr viel dicker gewesen.
Oh, ich erinnere mich.
Und die haben meistens nie ein Wendecover gehabt. Das die von Warner Brothers haben auch nie ein Wendecover, regt mich auch übelst auf. Aber das ist jetzt wirklich so der krasse Nerd-Talk.
Nee, komm, wir gehen ein bisschen tiefer.
Okay.
DVDs, ne? Geile an DVDs war, da haben die sich noch Mühe gegeben. Du hast ein Booklet mitbekommen und nicht nur einfach nur so ein Billo-Flyer, wo draufsteht, was es noch auf Blu-ray zu kaufen gibt. Ein geiles Booklet mit irgendwelchen Hinweisen. Die Menüs waren viel geiler.
Hör auf, die Menüs, die waren so toll.
Oh. Ich hab die Fliege, also Cronenbergs Fliege, habe ich auf Blu-ray und auf DVD.
Mhm.
Ich gucke die Blu-ray-Version, weil DVD sieht auf meinem Fernseher irgendwie ein bisschen scheiße aus.
Mhm.
Aber ich werde die DVD-Version nicht weggeben, weil das ist in einem Pappschuber drin mit so einer Fliege vorne drauf und die glänzt halt so. Also die reflektiert das Licht so und schimmert. Das ist halt geil. Und da ist ein Blu-ray, da ist ein Booklet drin mit Infos. Und wenn du das reinpackst, das Menü ist halt, da fliegt so eine Fliege auf deinem Bildschirm rum. Und es ist so, ja, es ist, it's not that deep, but it's not that hard to make. So, wo ist es hin? Jetzt kommen ja diese hässlichen, ich weiß gar nicht, von wem ist das, da kommt erstmal diese hässliche Länderauswahl.
Das ist Universal.
So, ja, das so ist 3000 Sprachen aussuchen kannst. So, ja, German or English, whatever. Ja. Und das ist einfach hässlich.
Ja, das ist, du redest mir aus der Seele, das war früher auch so bei Kinderfilmen, glaube ich, auch so in 2000, so Madagaskar hatte ein ultra geiles DVD-Menü. Und auch die Harry Potter-Filme, also so wirklich so viele Sachen haben so einfach ein Menü, wo du so Bock drauf hattest. Und die haben auch nicht viel gemacht, ne? Don't get me wrong.
Es war ja auch so eine Schleife, wenn du es zu lang stehen lassen.
Und es gab auch so DVD-Spiele.
Es gab
bei Disney Dinosaurier gab es so ein Spiel, wo man aus einer Höhle raus musste. Das war das Todesgeil. Ja.
Ich will noch eine Sache, wo wir gerade drin sind, was mich auf Blu-ray manchmal aufgeregt hat, war so, das haben sie als fettes Feature verkauft, so Online-Features. So, kauf dir Inhalte an, also guck dir Inhalte an, die du nur online sehen kannst. Das heißt, dein Blu-ray-Player muss mit dem Internet verbunden sein und dann greift er auf den Server zu und dann gibt er dir irgendeinen Zusatzinhalt. Ja, halt nur solange der Server lebt, ne?
Aber das wurde auch nie genutzt. Also jetzt mal
mir das ohne angeguckt Witz. Am Anfang. Ich habe 3, 4 Blu-rays von vor 10 Jahren, die das haben. Irgend so ein Live-Feature mit drauf.
Aber das wird doch
no one needs that.
Aber auch da wieder, ich liebe es auch, wenn du einen Film einschiebst und da kommen nochmal so 3 Trailer vorher. Ich finde das geil. Das ist so.
Kommt drauf an, was es ist.
Ja, aber manchmal entdeckt man dann nochmal so eine Perle.
Also ich hab eine Godzilla-Box und wenn du die Filme hintereinander guckst und jedes Mal die gleichen 2 Trailer vor jedem Film. So,
Ja, gut, das muss jetzt nicht sein, aber. Prinzipiell eine feine Sache und ich finde es gut, dass es wieder zurück ist. Genauso wie unser liebes Format, in dem wir auch zurückblicken mit Cinema Flashback.
Ja.
Cinema Flashback.
Marius, was hast du in letzter Zeit
dich angeschaut? Ich habe einen Film nachgeschaut.
Mhm.
Der dieses Jahr ins Kino kam, wo wir alle dachten, als wir das Filmposter sahen, so, es könnte cool werden. Und auch der Name, der im Titel steht, hat eigentlich mehr versprochen. Und zwar Lee Cronins The Mummy.
Mhm.
Lee Cronin hat nämlich vorher Evil Dead Rise gemacht. Und ich war sehr begeistert von Evil Dead Rise. Als ich den im Kino gesehen habe, hatte der so eine der hatte so eine einnehmende Stimmung. Und es war wirklich unangenehm, im positiven Sinne diesen Film zu schauen. Also das war wirklich ziemlich krass. Was er vorher gemacht hat, The Hole in the Ground, habe ich nicht gesehen. Ist das nicht wo dieser Junge im Loch? Nee, ist ein anderer, oder?
Das ist ein anderer.
Ja, keine Ahnung. Habe ich nicht gesehen. Auch die Serie 50 States of Fright habe ich nicht gesehen. Aber Evil Dead Rise war auf jeden Fall mal so ein paar Vorschusslorbeeren. Ja, und der lief im Kino, habe ich nicht geschafft. Jetzt habe ich den im Streaming nachgeholt, weil ins Blu-ray-Geil wird mir dieser Film jetzt nicht mehr kommen.
Nee.
Ja, es geht um eine Familie, die in Ägypten unterwegs ist, sind aber Amerikaner und ihre Tochter, ich glaube, sie ist 10 oder sowas, wird aus dem Garten entführt von einer Frau und ich glaube, 8 Jahre später gibt es einen Anruf, hey, ihre Tochter ist wieder da, hey, turns out she's a mummy. Also eine Mumie, keine Mutti. Und es ist halt das übliche besessenes Kind. Pipapop. Und dieser Film ist wirklich, wirklich nicht gut. Und Reiner heißt er, ne? Man kennt ihn aus
Midsommar.
Midsommar zum Beispiel. Und was hat er noch gemacht? Der war letztens noch irgendwo zu sehen. In Mowgli hat er mitgespielt. Naja, der Typ ist sehr beschränkt, was seine Gesichtsausdrücke angeht. Der guckt die ganze Zeit im Film mit aufgerissenen Augen, selbst wenn ihm seine Mumientochter im Gesicht hängt, guckt er immer gleich doof. Und es ist wirklich, und es ist wirklich furchtbar. Und die Tochter als Mumie macht auch so One-Liner. Und die Effekte sind nicht gut. Also natürlich passiert es, dass sie dann, ne, die Familie attackiert und bla bla. Und dieser Film hat furchtbare CGI. Und Show Don't Tell wird in diesem Film mit Füßen getreten. Da gibt es Sequenzen, da wird einfach ganz lange erklärt, was hier eigentlich los ist, obwohl sowas von obvious ist. Und das Ende des Films habe ich gedacht, okay, wenn sie jetzt noch sowas wie mit, boah, wir das Ende der Welt oder sonst irgendwie, dann könnte es hier noch einen Turn geben, aber es ist ganz furchtbar. Und der Film bricht so mit seinen Regeln. Also die Story ist irgendwie so ein bisschen auch, dass ein Dämon halt eingesperrt werden muss in einem menschlichen Körper und es ist ein riesen Ritual und auf einmal turns out, ja, wir können das Ritual einfach auch so machen, ist gar nicht so schwer, ein bisschen Text auf Altägyptisch auswendig gelernt, läuft. Der Film ist einfach strunzdoof und macht auch keinen Spaß auf dem Level und das ist wirklich problematisch, weil der Film ist einfach auf keiner Ebene gut.
Und er zieht sich.
Du hast ihn auch gesehen, ne?
Ja.
Er zieht sich wirklich. Er ist 133 Minuten lang.
Auch wirklich, es gibt keinen Grund auf dieser Welt, warum dieser Film so lang ist.
Und es ist wirklich, also, und auch, dass man halt so den Namen da so vorne hingeschrieben hat, weißt du, Lee Cronin so. Du hast einen guten Film gemacht, das gebe ich dir. Aber danach hast du wirklich einen der schlechtesten Horrorfilme gemacht. Und wir sind gerade in der Zeit, wo Horrorfilme ein gutes Hoch haben, wo wir Obsession haben, wir haben Backrooms, wir haben halt Evil Dead und sowas. Und also den neuen habe ich noch nicht gesehen.
Den will ich gleich, was zu sagen.
Okay, okay. Aber Rise war halt krass und ich freue mich ja gerade, dass wir echt in einer guten Zeit für leben, in der Leute, die Horrorfilme lieben, gut auf ihre Kosten kommen. Und dann kommt dieser Film und hat überhaupt keinen Spirit dabei. also nee. Also das ist wirklich, das war Schuss in den Ofen. Ja. Auf allen Ebenen. Also vom Skript her, vom Schauspiel her, vom CGI her, von der Filmlogik her, alles nicht gut, alles nicht gut. Kein Totalausfall, aber schlecht genug, dass ich sage, wow, 133 Minuten hätte ich tatsächlich irgendwie besser investieren
können. Ja, nee, gehe ich zu 100% mit. Ich glaube, dieser Lee Cronin im Titel ist halt, um das halt von Die Mumie so zu unterscheiden, aber...
Aber dann hätte man doch auch
einen
anderen Titel
nehmen können. Und die Mumie... Und
ganz ehrlich,
wow.
Das ist auch Schwachsinn mit dem Mumien-Ding.
Ja,
weil es ist einfach ägyptischer Exorzist.
Ja, es ergibt keinen Sinn. Ich würde direkt, weil du es angesprochen hast, über Evil Dead Burn reden.
Oh, jetzt mach mich nicht schwach.
Der kommt sehr durchmischt an. Die einen mögen den, die anderen finden den kacke, die anderen finden den okay.
Wo bist du?
Das werden wir jetzt herausfinden. Mhm. Evil Dead Burn ist ein weiterer Teil in dieser neuen Evil Dead Reihe, die ja angefangen hat mit diesem 2014er, meine ich, diesem Soft Reboot. 2013, ich weiß es nicht, von Fede Alvarez. Und ja, der war ganz gut. Dann Evil Dead Rise war ebenfalls richtig gut. Und dann kam jetzt Evil Dead Burn. Und ja, der ist von dem Regisseur Sebastian Vanishek. Ich habe keine Ahnung, ich bin des Französischen mal wieder nicht mächtig, aber er hat den Film Infested gemacht mit den Spinnen, der auch auf dem Fantasy Filmfest lief. Der hat es sehr gut anscheinend angekommen. Ich fand den auch schon okay. Und jetzt hat er halt Evil Dead Burn gemacht. Und ja, es geht um eine Familie, die ja von Dämonen besessen wird und die in einem Haus ums Überleben kämpfen müssen. Und das Ganze ist wahnsinnig unsympathisch. Keine Person aus dieser Familie ist wirklich, freust du dich, dass die überlebt?
Das muss auch nicht immer
sein. Nee,
das
überhaupt nicht, ja nicht immer, aber so es ist, aber die sind wirklich, also dieser Film hat die größte Schwäche, ist das Drehbuch, weil visuell, meine Güte, es ist der brutalste Evil Dead Film überhaupt und da erfreuen sich viele dran. Ich muss sagen, für mich muss einfach beides stimmen. Also so, mir ist es dann auch egal, dass da krasse Szenen drin sind. Vor allem, weil dieser Film in den ersten 20 Minuten ist, dieser Film besteht in den ersten 20 Minuten nur aus Close-Ups und ich saß so in der dritten Reihe und ich war irgendwann so, bitte tretet 5000 Schritte mit der Kamera zurück, weil ich kann das nicht mehr, das ist so nah, es war mir wirklich viel zu nah. Ich hab wirklich so Social Distancing danach gefühlt gebraucht. Ich finde, Muss man wirklich nicht machen. Ich fand, der war auch echt ein bisschen, der ist halt ist so ein schmutziger Film, würde ich sagen.
Aber es ist geil.
Weil der hat so diesen French New Wave, also nicht Nouvelle Vague mäßig hat, sondern einfach diesen ekligen französischen Flair, den so sehr viele aktuelle Filme haben aus Frankreich. Hat der 100%, aber das passt nicht so ganz in diesen Film, finde ich.
Nicht?
Ja, okay. Aber ey, kann man Spaß haben. Ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen sehr radikal alleine, aber ich sehe trotzdem auch so, dass er seine Qualitäten hat, aber es funktioniert einfach nicht harmonisch als gesamter Film. Und das tat mir so ein bisschen leid. Aber ja, er hat mich auch ein bisschen sehr genervt.
Oh, schade.
Also, sorry.
Schade.
Dann wirf du aber noch was in den Topf.
Ja, ich war im Kino und habe einen Klassiker gesehen von 1974. Ja, du weißt es. Weil du aufgezeigt hast.
Ja, ich habe aufgezeigt, weil 1974 ist es Texas Chainsaw Massacre.
Richtig.
Stark. Geil. Ich habe es gesehen bei deiner Liste. Ah, ja, toll. Ich habe gedacht, wir können jetzt überlegen rüber.
Wo wir eben bei restaurierten Fassungen waren. Es ist, glaube ich, es war die restaurierte 4K-Fassung. Und wir haben schon öfter über Texas Chainsaw Massacre geredet, über diesen, wo wir wieder bei dreckig sind, weil ich glaube, kaum ein Film riecht so durch die Leinwand wie dieser. Dieser texanische Dreck und Leichen und sowas. Und den im Kino setzt ihm nochmal eine Schippe drauf. Die Eröffnungsszene ist direkt eine Leichenskulptur und später Szenen im Haus mit Tierkadavern, Knochen, Federn, sonst irgendwas. Das ist schon, also man spürt diesen Film auf mehreren Ebenen und er hat nichts von seinem Terrorschrecken und Absurdität verloren, weil er hat ja auch absurde Szenen einfach. Und die Endszene mit Leatherface, wie mit der Kettensäge tanzt, es bleibt ikonisch. Und es hat wieder mal gezeigt, Kino hat eine krasse Daseinsberechtigung, weil selbst mit dem größten Fernseher, also meiner ist jetzt nicht klein, ne? Also 65 Zoll habe ich zu Hause stehen, ist nicht klein, geht größer, natürlich. Aber ich kann mir halt keine Leinwand von mehreren Metern irgendwo hinzimmern. Schön wär's. Aber das funktioniert so gut mit diesem Film. Also das sieht so gut aus und dieses Gefühl ist so anders. Und ich hatte ja vorher, ich in meinem Podcast schon erzählt, Psycho im Kino gesehen. Und es lohnt sich auch einfach, diese alten Kamellen, sage ich jetzt mal ganz frech, sich im Kino anzuschauen. Weil es zieht einen nochmal anders rein und es macht einfach mehr Spaß. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendeinen Film, den ihr vielleicht auch mögt, aber bisher nur im Fernsehen gesehen habt, guckt ihn euch irgendwie auf einer großen Leinwand an. Es lohnt sich wirklich.
Das ist jetzt wieder genau das gleiche mit Trainspotting wieder, ne? Haben wir wieder.
Ja, wird der da gezeigt?
Der wird auch gezeigt. Ja, das ist nicht nur die Party.
Du sitzt neben Danny Boyle.
Ich sitze nicht direkt auf neben Danny Boyle. Quasi. Oh mein Gott, das wird nicht passieren.
Vor Danny Boyle sagt, let's go. Let's spot some trains. Together.
Ich hätte eher Angst, dass er nach Heroin fragt. Aber,
Trains or Coke?
Das ist das andere. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Texas Chainsaw Massacre, ich sage das immer wieder, ist einer der geilsten Filmtitel aller Zeiten.
Ja.
Der hat so eine Härte da drin und ich finde es toll. Ich würde ihn auch gerne mal auf der großen Leinwand sehen.
Ja. Geht's vorbei? Aber vielleicht kommt er nochmal.
Vielleicht. Ist ja wahrscheinlich, ganz ehrlich, der Klassiker.
Ah, jetzt mal wieder an, das ist geil.
Ich bleibe mal in den 70ern.
Yes.
Ich habe nämlich einen Film geschaut, ausgelöst durch eine sehr traurige Sache eigentlich, durch den Tod von Sam Neill. Jurassic Park, ganz, ganz viel In the Mouth of Madness. Großartiger Schauspieler gewesen. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, gucke ich mir mal so einen Klassiker aus seiner Karriere an. Ich habe, Karriere ist ein gutes Stichwort, denn ich habe mir den Film My Brilliant Career angeschaut von 1979. Das ist ein australischer Klassiker von Gillian Armstrong und es geht um eine junge Frau in Australien Ende des 19. Jahrhunderts und sie soll von ihrer Familie verheiratet werden, weil
so macht man das.
Richtig, das sind Farmer und die wollen, dass ihre Tochter reich heiratet, damit die Geld bekommen. Ihre Tochter ist aber so, nee, ich habe keinen Bock zu heiraten. Ja. Ich will Schriftstellerin werden, ich will ein unabhängiges Leben führen. Mhm. Also zieht sie zu ihrer reichen Großmutter und genießt da einfach erstmal so ein bisschen das Leben und versucht ein bisschen abzuschalten. Und da verliebt sie sich dann anscheinend in einen jungen Mann, der gespielt wird von Sam Neill. Und es geht sehr viel eben um Klassenunterschiede, um alles Mögliche. Und ich finde, es ist sehr interessant, Australien da als Setting so wahrzunehmen. Ich finde, das ist so eine Geschichte, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Und es ist ein Film, der basiert auf einem Roman von Miles Franklin. Und sie ist so eine berühmte australische Schriftstellerin, die man aber auch, glaube ich, nur so richtig in Australien eben auch kennt. Und das ist so eine klassische auch Jane Austen-Geschichte, stelle ich mir wirklich vor, so klassische britische Literatur, aber halt eben in Australien. Und ich finde, dieser Film, generell diese Geschichte, hat so ein krasses Potenzial, so ein richtiger Klassiker zu sein. Aber irgendwie kennt man den, glaube ich, nicht so außerhalb der australischen Sphären. Und das finde ich so ein bisschen sehr schade. Und ich finde auch so wirklich so dieses Setting Australien Ende des 19. Jahrhunderts ist so sehr, sehr spannend. Und wirklich, dieser Film ist sehr, sehr toll. Kann ich nicht sagen, außer das Production Design, Kostüm Design ist ganz, ganz toll. Judy Davis, Sam Neill sind ganz, ganz toll. Und ich finde, es ist so ein Film, den kann man sich gut angucken. Der hat auch einen tollen Vibe. Mhm. Und dauert auch nur so 100 Minuten für so einen Film, der eigentlich so eine bestimmte ältere Epoche abbildet. Mhm. Finde ich ganz gut.
Mhm. Schön.
Hast du noch was?
Nee, bei mir war's das eigentlich schon.
Dann würde ich tatsächlich noch einen Film nicht empfehlen.
Oha.
Sondern ich muss mich ein bisschen abfacken. Ich habe bei Apple TV Plus einen Film gesehen, den, ich glaube, Alper und Jonas ebenfalls geguckt haben, dieses Jahr in Cannes. John Travoltas Regiedebüt.
Ja. Ohne Alter kommt nochmal.
Richtig, ja. Der Film heißt im Original Propeller One Night Coach.
Muss einfach ein Porno sein.
Okay. Okay. Was? Marius, warum bist du heute so verrucht?
Weiß ich nicht.
Was soll das?
Es ist ein verruchter Mittwoch.
Der Film heißt in Deutsch Nachtflug nach L.A. Dauert eine knackige Stunde und man denkt so, der Flug hoffentlich. Der Film dauert tatsächlich eine knackige Stunde.
Okay. Stunde?
Ja. Was? Und
mehr hat er nicht geschafft.
Mehr hat er nicht geschafft. Und ich bin auch froh, dass er mehr nicht geschafft hat. Denn ich hätte mir nicht gerne eine Sekunde länger vor diesem Film angeschaut. Es ist ein Film, der basiert auf einem Buch von John Travolta auf dem gleichnamigen Namen. Und in diesem Werk verarbeitet John Travolta seine Liebe zu Flugzeugen.
Okay, ja, und er ist ja Pilot, ne?
Ja.
Er tanzt gerne und er ist Pilot.
Und das ist John Travolta. Und mehr. Ja, er erzählt halt einfach davon, wie er als Kind sehr viel geflogen ist und das ganz doll geliebt hat und sich in diese Flugzeuge verliebt hat und ins Fliegen und alles Mögliche.
War mehr so.
Ja, so.
Nicht so.
Nein, dazu komme ich noch.
Oh.
Es
wird touchy.
Ja, das ist so ein wirklich so ein kitschiges Rührstück und John Travolta hat auch die ganze Zeit so ein Voice-Over. Und
ist das eine Doku?
Nein, es ist ein Spielfilm aus 60 Minuten, wo es halt um so eine fiktive Version von sich selbst geht, wie er als Kind so geflogen ist. Gleichzeitig redet aber John Travolta in einem Voice-Over darüber und erzählt das so rückblickend. Und es ist wirklich, es ist nicht gut. Also es sieht schön aus, das muss ich diesem Film lassen. Es gibt ein paar Einstellungen dabei, die sind richtig schön. Aber storymäßig denkst du dir auch irgendwann so, was soll das? Also ich check's mittlerweile, du magst Flugzeuge. Und es gibt auch heute wirklich so Letterboxd-Reviews, wo Leute gefragt haben, glaubt ihr, John Travolta hat's mal mit einem Flugzeug gemacht?
Wow.
Also so, und auch Leute, die sich darüber beschweren, so, ey John, kannst du mal bitte deinen Mund halten, während ich hier deinen Film gucke? Weil dieses Voice-Over ist wirklich, das ist so konstant und nervig. Und schaut diesen Film nicht. Diese Stunde fühlt sich verdammt lang an. Und ich muss wirklich sagen, The Mummy ist ein Kackfilm, dauert lange, aber fühlt sich über diese 133 Minuten kürzer an als Propeller One Night Coach Nachtflug nach L.A. Ja, ich wollte es gesagt haben.
Propeller One Night Coach.
Und er hat auch ein Cameo zum Schluss natürlich noch.
Ach, ich dachte, er ist der Pilot.
Er ist auch der Pilot.
Ja, obvious, so.
Es ist so metamäßig. Schaut diesen Film auf jeden Fall nicht. Mhm. Es ist wirklich, es ist nur eine Stunde, aber es ist eine verschwendete Stunde. So viel kann ich auf jeden Fall sagen.
Mhm.
Mehr fällt mir da auch wirklich nicht ein. Ich habe gesagt, also ich habe in meiner Letterboxd-Review geschrieben, es ist so ein bisschen das Äquivalent von diesem einen Typen, der dir auf einer Party so entgegenkommt und der dich eine Stunde lang zulabert mit irgendwas, worauf du keinen Bock hast, aber du so da sitzt und so. Ja,
cool. Flugzeuge noch interessant sein könnten, aber ich weiß nicht, ob ich mit John Travolta darüber reden wollen
würde. Hier ist es auch echt nicht vielseitig, was Flugzeuge angeht. Es ist halt wirklich nur so, diese eine Maschine, die ist ganz, ganz schön. Ach, damit fliege ich richtig toll. Und es ist so interessant, dass die immer diese Route wählt und alles Mögliche.
Ach so, das Flugzeug wählt die Route. Ja,
ja, es ist so, okay. Macht das nicht.
Ja.
Aber dafür haben wir vielleicht jetzt ein paar gute Alternativen bei den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Diese Woche starten auch wieder ein paar Filme im Kino. Unter anderem haben wir eine Fortsetzung. Und zwar kommt Toy Story 5 inzwischen ins Kino. Ja, wie stehst du zu Toy Story?
Ich mag Toy Story. Oh. Ist jetzt nicht meine Lieblingspixerei, muss ich sagen. Okay. Aber ich finde schon so, Toy Story 3 ist ein gottverdammtes Meisterwerk.
Ich meine, Toy Story ist halt auch so der Wegbereiter. Ich meine, der erste abendfüllende animierte Film ist Toy Story 1. 2 wäre ein bisschen komisch.
Wenn es das gewesen wäre. Du meinst computeranimierte.
Computeranimierte, genau.
Ja, das wäre ja eigentlich Schneewittchen
dann gewesen. Ja, computeranimiert.
Okay.
Ja. Ja, ne, ich man sieht ja auch ein bisschen den Unterschied, aber es hat ja Charme.
Ja. Wie, also du bist, hast Toy Story 1 im Kino geguckt?
Nee. Ich habe keinen von den Kinos.
Nein, wirklich. Also das heißt, es ist so eine Reihe, die dich null.
Ich mag die. Ich habe den letzten halt noch nicht gesehen. 4.
Okay.
Da sagt, Moment, was sagt man? Man sagt doch, dass der wieder ganz gut auch ist, ne?
Also, ich fand 4 jetzt nicht so schlimm wie alle, aber ich würde halt schon prinzipiell sagen, Toy Story 3 ist das eigentliche Ende dieser Reihe. Okay. Also Toy Story 4 hat auch eben versucht, dann nochmal ein weiteres Ende zu sein.
Okay.
Und deswegen fragt man sich so, warum gibt es Toy Story 5? Also so, okay. Also ihr habt schon zweimal versucht, ein Ende zu erzählen. Mhm. Warum wollt ihr jetzt ein drittes Mal ein Ende erzählen? Wobei ich sagen muss, ich finde diese Grundprämisse von Toy Story 5 ultra spannend. Es geht ja darum, dass ein Tablet ins Kinderzimmer einzieht, das sogenannte Lilypad, und dass unsere Heldinnen und Helden darüber sehr erbost sind und Angst haben, dass sie verdrängt werden von diesem Tablet. Also es ist praktisch so eine Kampfansage an alle iPad-Kids.
Ja, ist halt auch ein paar Jahre zu spät.
Ja.
Ja. Du hast den Film ja schon gesehen, ne, in der Pressevorführung.
Richtig.
Wie ist denn so dein Gesamturteil? Also was?
Erstmal, wenn ihr eine ausführliche Kritik haben wollt,
Alper hat eine gemacht.
Alper hat eine gemacht, richtig. Da könnt ihr gerne drauf klicken. Ja, der Film ist ganz nett. Also ich würde wirklich sagen, es ist so sehr nett.
Mhm.
Ist echt nichts Wildes. Es gibt noch so eine weirde Storyline nebenbei, wenn ihr den Film geschaut habt, was auch irgendwie ganz, ganz seltsam ist. Wir in Deutschland schauen, Österreich und Schweiz sind die letzten Länder, die diesen Film zu sehen bekommen. Überall ist er schon seit über einem Monat draußen. Und es gab halt irgendwie so ein Wochenende vor so 3-4 Wochen, wo dieser Film aber hier schon bei uns gezeigt wurde. Also es ist so, ihr habt den Film vielleicht auch schon gesehen. Also wir sind wirklich so hier jetzt gerade die allerletzten. Und ja, ich finde, um wie ein Boomer zu klingen, ich finde, der Film ist nicht radikal genug. Ich finde, es wird zu sehr versöhnt und ja, kompromissbereit mit der Technik umgegangen. Mhm. Weil ich persönlich muss sagen, ich habe am Anfang des Jahres in diesem Podcast gesessen und gesagt, ich möchte weniger auf Social Media hängen, das ist mein Jahresvorsatz.
Mhm.
Und ich checke, das Handy ist das Problem. Wir werden von Social Media ich bin zu abhängig von Social Media und ich möchte ja auch irgendwie meine Bildschirmzeit reduzieren. Und also ich sehe, das Handy ist das Problem und dann kommt halt dieser Film jetzt um die Ecke, der diesen Ansatz hat, aber nicht...
Ja.
Es ist natürlich so dieses typische Disney-Ende. Ach ja, irgendwie müssen sich doch alle
manchmal vertragen. Manchmal brauchen wir keinen Kompromiss. Ja,
ja manchmal
brauchen wir eine radikale Lösung.
Ja, weil ich finde, dieser Film hatte auch so diese Ansätze, dass nicht nur Kinder abhängig von Bildschirmen sind. Mhm. Das sind Erwachsene auch, also wir alle. Also ja. So, ich finde, da gab es so hier und da so zwei Szenen, wo ich mir gewünscht hätte, dass die da mehr reingehen, dass die Eltern von dem Kind auch die ganze Zeit am Handy hängen. Da gibt es so zwei Szenen, wo das der Fall ist, aber da hätte man noch mehr reingehen können, dass so viele Eltern ihren Kindern auch weniger Aufmerksamkeit schenken, weil sie auch am Handy hängen. Also es ist so...
Schade.
Ja.
Verpasste Chance quasi.
Verpasste Chance.
Mhm.
Allerdings nicht bei der Dokumentation, die wir jetzt gerne ausführlich besprechen wollen, die schon letzte Woche erschienen ist, aber wir haben es nicht wahrnehmen können, weil letzte Woche gab es den großen The Odyssey Podcast und da gab es dann halt keinen Platz mehr für andere Wochenstarts. Deswegen schieben wir das hier nach und wir möchten über die Dokumentation Was haben wir gelacht reden. Und das ist eine Dokumentation, die hat es in sich und die möchte ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Die macht übelst wütend, die ist übelst unangenehm zu schauen, aber sie ist immens wichtig, denn es geht um 5 Frauen aus der Fernsehlandschaft und aus der Unterhaltungsszene und die reden über ihre Fernsehkarrieren und reden darüber, wie schwierig das war in den 90ern, weil ihnen viele Steine in den Weg gelegt wurden, weil sie mit Frauenhass konfrontiert wurden, weil sie mit stellenweise Homophobie konfrontiert wurden und weil sie das ekelhafte Verhalten ihrer männlicher Kollegen erdulden mussten und aushalten mussten und irgendwie dagegen antreten mussten. Und das ist sehr, sehr interessant und auch geht echt unter die Haut.
Ja. Aber ich fand es auch sehr inspirierend,
muss total.
Ich
sagen.
Ich saß da und, also die Doku ist nicht kurz, die ist 133 Minuten,
Das war die Mami.
Aber diese Doku ist auch lang. Aber ich finde, im Gegensatz zu The Mummy, zieht sich das hier nicht. Sondern ich hätte gern noch mehr gesehen tatsächlich und noch mehr Blickwinkel, weil natürlich kann diese Doku nicht alles abdecken, was da los war. Also sie ist ein bisschen so aufgebaut, wir haben die fünf Frauen, wir können sie mal nennen, Helle von Sinn, Esther Schweins, Maren Kreumann, Gabi Köster und Bettina Böttinger. Die eine oder andere habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen auch, sind ja auch noch aktuell unterwegs teilweise und die sind halt die Talking Heads quasi, sitzen in Interviewszenen und schauen sich zum Teil halt auch Ausschnitte aus Fernsehsendungen an, wo sie selbst Teil waren, wo sie selbst Opfer dieser weirden männlichen Medienlandschaft geworden sind. Und ich muss sagen, als Kind der 90er, viele von diesen Ausschnitten habe ich live im Fernsehen gesehen. Da ist viel Wetten, dass dabei. Da ist auch Harald Schmidt dabei. Und da habe ich nicht alles von gesehen. Aber Wetten, dass, könnte ich drauf wetten. Ich glaube, ich habe davon alles gesehen. Und in diesem Nachgang ist so, wow, ist es widerlich. Also die Diskussion um Thomas Gottschalk ist ja nicht neu. Die wird auch hart geführt und da gibt es so, ja, andere Zeiten, bla bla. Also aber wenn man sich das mal anguckt, es waren andere Zeiten, ja, aber es war auch schon damals nicht okay. Es haben sich Leute unwohl geführt und dieser Mann ist einfach so ein aufgebauschtes Ego und setzt sich in diese Show und denkt, er ist so wirklich der König und kann machen, was er will und macht es auch und fordert halt wirklich Körperlichkeit ein von seinen Gästen.
Und hat das ja auch bis vor wenigen Jahren ja auch noch gemacht.
Ja, das ist ja nicht also
in den 90ern so gewesen.
Ist, genau, und es ist wirklich, boah, widerlich zu sehen. Im Gegensatz dazu kommt dann halt Harald Schmidt. Das hat mich sehr schockiert, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir waren ein paar Sachen gar nicht so im Kopf. Ich habe andere Sachen von Harald Schmidt im Kopf noch, an die ich mich erinnere, die waren anders. Und ich glaube, das ist bei vielen so und deswegen ist bei Harald Schmidt ganz oft so, ja, das war so der Einzige, der so Real Talk gemacht hat und bla 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 und so hart in seinem Humor war. Aber das ist teilweise, wow, ist das scheiße. Ich kann es einfach sagen, wow, der hat einen Scheiß gebaut und sein Autorenteam. Das geht gar nicht. Und das wird da sehr gut aufgearbeitet und das heißt Aufgabe, es wird gezeigt, weil ich glaube, wir sind leider noch immer im Aufbearbeitungsmodus. Oder auch irgendwelche komischen Karnevalsvereine, im wahrsten Sinne des Wortes, die so, wow, also, boah, seid ihr nerviger Egomanen alle und in einem Verhalten wirklich, wirklich, und es war auch damals nicht okay und ist eine Frage, wie solche Leute generell Beziehungen zu Frauen führen, ohne dass es irgendwie absurd ist, also, dass das irgendwie auf Augenhöhe sein kann ich mir nicht vorstellen, das ist ganz weird. Und ich bin froh, dass es diese Doku gibt. Man fühlt sich natürlich auch als Mann ertappt, was so Jokes angeht aus der Zeit. Und wir alle entwickeln uns ja auch weiter, was Witze angeht. Und ich denke so, ja, manche Witze würde ich, die ich früher gemacht habe, würde ich auf keinen Fall mehr machen. Und es ist gut, dass es sich weiterentwickelt hat. Und auch die Protagonisten werden halt mit Witzen konfrontiert, die sie gemacht haben, von denen sie sagen, ja, würde ich auch nicht mehr machen. Und das ist halt so der inspirierende Prozess daran. So, hey, ja, wir sind alle so Teil eines gewissen Systems, also wir sind ja auch in der Medienbranche und sowas und man kann sich nicht freisprechen von vielen Sachen, aber man kann versuchen, sich weiterzuentwickeln und das ist der Punkt und die Protagonistinnen wollen sich weiterentwickeln und man sieht, es ist ein bisschen was passiert auch und das ist gut, dass es passiert ist, aber wir sind noch nicht am Ende.
Total, also ich würde da absolut mitgehen. Ich finde es auch so schön, dass diese Frauen sich zum einen auch gegenseitig ermutigen und auch so auf ihre einzelnen Bits auch gegenseitig eingehen. Ich finde es aber auch gleichzeitig gut. Natürlich kann man an dieser Doku kritisieren, dass es Frauen einer Generation sind, dass es nur weiße Frauen sind und alles und
mögliche. Sehr Köln-lastig. Richtig, also Köln in den 90ern, Medienhochburg natürlich.
Das kann man auf jeden Fall 100% kritisieren. Ich würde trotzdem dagegen argumentieren und sagen, es sind alles unterschiedliche Frauen und es gibt auch Situationen, die gezeigt werden und wie unterschiedlich diese Frauen darauf reagiert haben. Mhm. Ich finde, das ist auch so sehr interessant zu sehen, wie Hella von Sinnen darüber redet und sagt, irgendwie so, ja, nee, also ich wollte da klare Kante zeigen. Und dann eine andere Interviewpartnerin dann gefragt wird und die gesagt hat, in dem Moment hätte ich nichts sagen können. Mhm. Und das ist so sehr, sehr, was heißt schön zu sehen, aber es ist so sehr interessant auf jeden Fall zu sehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wirklich nach dieser Doku noch mal mehr, Hella von Sinnen, absolute Queen und für mich wirklich so
late 1980s.
Ja.
Weil man sieht sie ja auch aktuell, ist sie ja mit ihrem eigenen, ist es ein Podcast-Format, was sie da hat?
Auch gegen Mike Krüger.
Genau, da ist ja Mike Krüger. Also sie konfrontiert den Typ ja einfach, mit dem sie halt seit x Jahren halt auch schon zusammen, aber auch in den 90s schon, und konfrontiert ihn einfach hart mit seinem Verhalten und mit der Realität. Und das ist krass. Das ist krass. Also
total
gut. Ich finde das echt gut.
Und ich meine, sie als lesbische Frau hat sich dann natürlich auch sehr viel mit Homophobie auseinandersetzen müssen. Und ich finde es wirklich also auch beeindruckend, auch Gabi Köster nach ihrem Schlaganfall auch noch, dass sie sich da hinsetzt und einfach diese Arbeit leistet, wirklich von allen Frauen hier, fand ich auch, waren wirklich auch so sehr interessante Gespräche einfach dabei. Mhm. Das hat sich so sehr toll ergänzt, dass es so ein sehr gutes Gesamtbild ergeben hat. Natürlich hier und da hätte man auf jeden Fall, es gab so 2-3 Momente, wo dann auch mal nachgefragt wurde von den Leuten, die Interviews geführt haben. Und das waren dann so sehr starke Momente, davon hätte ich mir vielleicht noch ein paar mehr gewünscht. Mhm. Und irgendwann gab es dann so ein alles schwarzer Moment, wo man so gedacht hat, das hätte nicht sein müssen. Mhm. Aber an sich würde ich sagen, ich finde das so sehr, sehr interessant. Ja. Und du hast ja auch gesagt, du kommst ja eben so, hast diese 90s da so sehr präsent miterlebt. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin Jahrgang 2000. Also ich kann das gar nicht miterlebt haben. Aber trotzdem sind mir diese Frauen so sehr präsent, weil ich komme aus einem sehr fernsehlastigen Haushalt, also so, wo meine Eltern wirklich auch so vor allem ÖR-Sendungen so sehr intensiv geguckt haben und dann irgendwie mir so dieses Wissen über gewisse Persönlichkeiten dann so weitergegeben wurde. Und mir waren all diese Frauen auf jeden Fall ein Begriff, auch so, vor allem Hella von Sinn, auch so durch Genial dein Leben und all die anderen Formate. Und vor allem auch König der Löwen. Also ich finde, sie hat so eine fantastische Stimme. Mhm. Ich würde sie auch gerne mehr in Synchroarbeiten auf jeden Fall sehen. Ja.
Also guckt euch das an. Läuft im Kino.
Richtig.
Unsere Vermutung ist, es wird sehr schnell in den Mediatheken auch landen, weil es ist eine ZDF-Produktion.
Genau.
Also es wird auf jeden Fall verfügbar sein. Ich hätte mir auch eine Serie vorstellen können.
Oh ja, das...
So zu verschiedenen Thematiken darunter. Also finde ich cool, wenn es da so ein bisschen weitergeht. Weil ich gucke so vom Prinzip her jetzt, abgesehen von der Hauptthematik, so in der Art gucke ich es auch gerne irgendwie. Ich mag das. Ist natürlich für mich halt auch dieser Nostalgiefaktor plus dieser, oh mein Gott, wie war es damals?
Ja.
Faktor. Und was mich auch sehr freut, kurz kommt Stefan Raab auch drin vor.
Ja. Yeah.
Und ich denke so, okay, wir haben es jetzt weiterentwickelt, weil Stefan Raab ist einfach der größte Flop der letzten Jahre, was TV-Geschichte angeht. Und ich bin ein bisschen schadenfroh, sorry, aber so. Yep, ja. Einfach verdient.
Es gab auch von ihm so wirklich ein ganz, ganz schlimmer, furchtbarer Clip.
Ja, der Typ ist, da wird ja auch Witz erklärt, ne? Und ich habe meinen Abschlussarbeit über Satire geschrieben. Und seitdem bin ich so viel schlauer. Nee, aber es hat mich einfach bewusst gemacht, dieses eher nach unten treten ist die lowste Form des Humors, tritt nach oben, weil das ist die hohe Kunst. Da oben hin, wo die Leute sitzen mit den Möglichkeiten, mit dem Geld, mit der Macht, ja, dahin wird getreten.
Aber ich finde es so interessant, es wird ja auch in der Doku so darüber
gesprochen. Genau, es wird über diese Ebene des Witzes geredet.
Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, ja, deutscher Humor besteht, also bestand vor allem, aber besteht, glaube ich, auch immer noch sehr viel aus nach unten treten.
Deutscher Humor ist Mobbing.
Ja, wirklich.
Ja.
Muss man ehrlich sagen. Und deswegen schaut euch bitte diese Doku an.
Ja.
Sie ist sehr, sehr toll.
Und macht mal bitte von diesen Dokus.
Ja.
Es gibt noch so viel mehr Stimmen, glaube ich, die man zu hören kann.
100%. Ja. Vor allem dann eben auch so noch in eine diverse Richtung. Aber ich finde, das ist natürlich, bildet eine gewisse Zeit in einer gewissen Region ab. Und dafür finde ich das dann auch eben so sehr, sehr wichtig. Und das ist so ein guter erster Schritt auf jeden Fall.
Mhm.
Und wo wir bei Wetten, das waren, möchte ich noch kurz einen Netflix-Start der Woche erwähnen. Oha. Weil... Das machen wir nicht normalerweise nicht so sehr, aber ich möchte trotzdem die dritte Staffel von Cowlitz and Cowlitz einmal kurz erwähnen. Es ist für mich ein persönliches Anliegen, weil diese Reality-TV-Serie hat mich durch gute Momente gebracht.
Ich habe davon noch nichts gesehen.
Noch gar nichts?
Ich musste davon
nicht.
Gar nichts
Also gesehen. Musste wirklich nicht. Ja. Leute, ich wollte es nur in die Brücke geschlagen haben, weil die beiden Cowlitz-Brüder ja ab Dezember für eine Folge wahrscheinlich.
Nur eine?
Ich glaube, es ist erstmal nur eine Folge und dann wird geguckt, wie es weiterläuft. Aber Wetten, das übernehmen. Ich glaube, 4. Dezember ist das.
Ich bin sehr gespannt.
Wird auf jeden Fall ein krasses Gegenprogramm zu dem, was Thomas Gottschalk, glaube ich, gemacht hat. Aber genau da finde ich auch so, ich finde, Wetten, das ist eigentlich so ein cooles Konzept, was von von Thomas Gottschalk so lange in Fesseln gehalten wurde, weil ich finde,
ja,
das ist so.
Ja, also er ist ja nicht mal der Erste. Ne?
Ja,
also
es richtig.
Gab ja vorher Frank Elstner
natürlich,
und
Thomas
Dings.
Thomas Gottschalk ist aber schon sehr lange so das Aushängen.
Ja, natürlich, er hat es
und
ich glaube, er hat es mehr geprägt als die beiden anderen.
Das stimmt.
Drei anderen. Markus Lanz war ja auch mal am Start.
Ja, also, ja. Zwischendrin, ja.
Ja.
Ja, aber ich finde es so, ich finde es gut, weil ich finde, Wetten, das ist so ein absurd deutsches Konzept.
Ja.
Was
es hat doch Spaß
gemacht. Es ist auch wirklich, die ist übertrieben lang, es wird eigentlich nur gelabert und es war irgendwie ein bisschen auf Honey.
Es wurde nicht nur gelabert.
Was?
Es gab auch Wetten. Ja, als Kind wollte ich immer die Wetten sehen, so, und da fand ich mal so die Musik-Acts auch so langweilig.
Ja.
Also selten.
Aber das Geilste war immer, du wusstest so, wenn Stars keinen Bock mehr haben, wurde immer gesagt,
der Flieger geht. Ja, 10 Minuten. Ja, wenn du da 3 Stunden auf dem Sofa sitzt, ich weiß auch nicht, ob das ZDF gesagt hat, ach so, hey Leute, ja, das kostet ja nicht viel Geld, du.
Ich glaube, Robbie Williams hatten sie am meisten da, weil ich im Gefühl, Robbie Williams.
Ja, deswegen ist ja auch Deutschland so populär.
Ja, ja, so, ich glaube, das ist der Grund. Wetten, dass ihr jetzt am besten CSB bei Spotify folgt, dann.
Gute Bewertung abgibt, ne? Daumen hoch geht auch jetzt hier. Richtig. Und Kommentar vielleicht da lasst.
Richtig, das wäre toll. Ich sage, top, die Wette gilt. Wir hören uns wieder nächste Woche. Vielen lieben Dank, Marius.
Danke,
vielen
lieben
Dank fürs Zuhören. Macht's gut und
okay, ciao.
Tschüss, tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi, ich bin Yves Bellinghausen und ich nutze ChatGPT seit 2 Jahren. Und zwar täglich. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, die will aber noch mehr. Eine KI bauen, die Probleme der Menschheit lösen könnte. Oder die Menschheit vernichten. Bei OpenAI gab es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Also bin ich zu ihnen geflogen, in Silicon Valley. Ey, und was ich da erlebt habe, hört ihr in God Code. Macht-KI-Drama, dem neuen Podcast von Funk. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.